Für die Einleitung. Ich grüße euch alle herzlich. Wir freuen uns, dass wir viele Gesichter, dass ich hier viele Gesichter sehe, die ich schon mal gesehen habe. Und wir wollen in diesen Tagen auch ganz besonders den Herrn bitten um Gnade. Wir haben ein Buch vor uns, das hat es in sich, wie man sagt. Und wir brauchen die Hilfe des Herrn für dieses Buch, wenn wir es studieren werden in diesen Tagen. Wir werden jetzt am Anfang gleich einsteigen, einleitungsmäßig. Ihr seht eine Folie schon an der Wand, das ist das Thema, die Selbstbestimmung oder Gottes Wille, das Buch des Kampfes, der Niederlage und der Befreiung durch Jahwe. Das ist dieses Buch Richter. Es ist ein besonderes Buch im Alten Testament und es ist, wie wir schon gehört haben, es ist sehr aktuell und betrifft den neutestamentlichen Christen genauso wie den alttestamentlichen Mann Gottes oder Menschen Gottes. Wie wir schon auch gelesen haben, der Schlüssel zu diesem Buch ist ganz hinten, oder? Ich habe hier an der Folie, ich hoffe, man kann es lesen, möchte ich zuerst Einleitendes und Allgemeines, also erstens Römisch 1 Einleitendes, da werden wir über einige allgemeine Fragen besprechen und dann werden wir über die Gliederung, das ist dann A ist Allgemeines, B ist die Gliederung und dann gehen wir zum Text. Also jetzt heute Morgen die Einleitung und ich habe unter Allgemeines erstens der Schlüssel. Der Schlüssel zum Buch, der Schlüssel zum Haus hängt entweder vorne an der Tür oder hinten an der Hintertür, in diesem Fall an der Hintertür. Ihr müsst diese Punkte nicht alle abschreiben, sie kommen mehrmals vor, also wer jetzt nicht mitkommt, diese Folie zeige ich mehrmals, also nur, dass ihr jetzt wisst, wo wir sind. Also erstens der Schlüssel. Und wir haben diesen Vers schon gelesen, der letzte Vers des Buches. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das kommt mehrmals vor, dieser Satz, habe ich die Verse auch gerade hier in der Folie aufgeschrieben. Auch in Kapitel 17, Vers 6 lesen wir diesen Satz, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und in Kapitel 18, Vers 1 lesen wir diesen Satz, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Und in Kapitel 19, Vers 1, und es geschah in jenen Tagen, einen König gab es nicht in Israel. Also das zeigt uns, der Autor dieses Buches will das offensichtlich betonen. Und er betont es in den letzten Kapiteln, Kapitel 17 bis 21, die wir ein Nachwort zu dem Buch der Richter sind. Es gab keinen König. Wenn wir das Buch betrachten, welche Rolle oder welche Stellung es hat im hebräischen Kanon, dann werden wir auch verstehen, warum das betont wird, dass es keinen König gibt, keinen König gab in Israel. Also hier, wir wollen jetzt die Stellung im hebräischen Kanon. Wo steht eigentlich dieses Buch? Ihr wisst ja, die Reihenfolge der Bibelbücher, so wie wir sie haben in unseren Bibeln, oder vielleicht wisst ihr das nicht, aber dann sage ich es jetzt, die Reihenfolge der Bibelbücher, wie wir sie haben in unseren Bibeln, das ist die griechische Reihenfolge. Das heißt, das ist die Reihenfolge der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Aber die hebräische Reihenfolge ist eine andere. Das heißt, die ursprüngliche Reihenfolge der biblischen Bücher war anders. Und das möchte ich jetzt gerade zeigen. Wir werden nämlich dann gleich feststellen, dass das Buch Richter zwischen Josua und 1. Samuel steht und kein anderes Buch dazwischen. Also nicht das Buch Ruth steht nicht dazwischen. Ich zeige das jetzt auf dieser Folie. Ja, hier. Wenn ihr seht, die hebräische Bibel besteht aus drei Teilen. Zuerst das Gesetz, das heißt auf Hebräisch die Tora, Die Tora heißt eigentlich die Unterweisung und die Anweisung. Das Wort Gesetz ist hier nicht ganz exakt. Es handelt sich nicht um ein Gesetz, es handelt sich um eine Weisung. Und das ist schöner. Gott gibt uns Weisung, Wegweisung, Anweisung und Unterweisung gibt er uns. Und diese fünf Bücher Mose sind die Basis, die Grundlage. Ja. Da sind diese, die kennt ihr, Bereshit ist das erste Buch Mose, oder? Am Anfang. Und das zweite ist Eleshemot, das sind die Namen. Das ist das zweite Buch Mose. So beginnt das zweite Buch Mose und die Hebräer haben einfach den Beginn des Buches, so wie das Buch beginnt, so haben sie das Buch benannt. Ja. Das dritte heißt Vayikra und der Herr rief. Vayikra Yahweh. Und das vierte heißt Vayodaber oder Bemidbar. Der Herr sprach in der Wüste. Bemidbar heißt in der Wüste. Und das fünfte Buch heißt Elehadevarim. Das sind die Worte. Das ist die Wiederholung des Gesetzes. Die Wiederholung der 10 Worte. Und die werden dort ausgelegt im fünften Buch Mose. Also zuerst haben wir diese Tora, die fünf Bücher Mose, und dann haben wir die Propheten in der hebräischen Bibel. Und da gibt es die vorderen Propheten und die hinteren Propheten. Ja. Die vorderen Propheten sind das Buch Josua, das Buch Richter, die Bücher Samuel und die Bücher Könige. Die vorderen Propheten, denn das waren auch Propheten. Ja, jedenfalls Samuel war ein Prophet und Josua in einem gewissen Sinne war auch ein Mann Gottes. Und er wird hier jedenfalls bei den Hebräern zu den Propheten gezählt. Und auch im Buch Richter, das Buch Richter ist wahrscheinlich von einem Propheten geschrieben worden. Dazu kommen wir noch gleich später darauf zurück. Das Buch Könige ebenfalls von einem Propheten geschrieben worden und von mehreren. Deshalb die vorderen Propheten, Josua, Richter, Samuel und Könige. Und dann haben wir die hinteren Propheten oder die späteren Propheten. Das sind die großen Bücher Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und das 12-Prophetenbuch. Also Jesaja, Jeremia, Hesekiel und das 12-Prophetenbuch. Und dann haben wir in der hebräischen Bibel die Schriften. Das ist der dritte Teil. Dort kommen dann die poetischen Bücher zuerst, also Hiob, Psalmen, Sprüche. Die Schriften, Hiob, Psalmen, Sprüche, also als poetische Bücher. Dann heißt es die Rollen, das sind auch so Bücher, die an den Festtagen der Juden gelesen wurden. Ja, da war zum Beispiel das Hohelied am Passafest gelesen, das Buch Ruth am Pfingstfest gelesen. Die Klagelieder, die am Gedenktag der Zerstörung Jerusalems gelesen werden, und das Buch Prediger am Laubhüttenfest gelesen und das Buch Esther am Purimfest im Dezember gelesen. Also das sind die Rollen und dann sind noch einmal Geschichtsbücher, die aber auch zu den Schriften gehören und nicht, also ganz normale Geschichtsbücher. Und da zählt interessanterweise der Daniel dazu als Geschichtsbuch, Esra und Nehemia und Chronika, also 1. und 2. Chronika. Also so ist eine ganz andere Reihenfolge, als wir sie gewohnt sind. Aber die ist auch sehr, sehr logisch, diese Reihenfolge. Nämlich es endet mit diesen Büchern, die auch nach der Gefangenschaft Israels geschrieben wurden, oder? Das letzte Buch, das geschrieben wurde, ist wahrscheinlich das Chronikbuch. Ja, das wurde, beziehungsweise eher, Malachi, bei den kleinen Propheten ist, der ist natürlich auch der letzte, der dort geschrieben hat. Aber von diesen Geschichtsbüchern, Chronikbuch ist wahrscheinlich von Esra geschrieben worden. Und das Buch Esra natürlich auch von ihm geschrieben worden. Da haben wir das Buch Nehemia auch von Nehemia geschrieben. Und Daniel war auch nach der Gefangenschaft. Also das ist noch logisch aufgebaut, diese Einteilung der hebräischen Schriften. Also Gesetz, Propheten und Schriften. Und wir sind jetzt also in der mittleren Spalte, die Propheten, und da haben wir gelesen, Josua, Richter, Samuel. Ja? Das heißt, Das Buch Richter steht zwischen Josua und Samuel. Und warum ist das wichtig? Nun, weil im Buch Josua und Mose und Josua, das war die Zeit der Theokratie. Das ist ein Fremdwort, das müssen wir erklären. Theokratie heißt Gottesherrschaft, Gotteskönigtum. Also wenn Gott herrscht in einem Land, in einem Volk, dann ist das eine Theokratie. Theos heißt Gott und Kratein heißt ein Kratos kommt also heißt eigentlich Stärke und hier ist es Herrschaft. Also Gottesherrschaft. Und später, nach dem Richterbuch, haben wir dann die Einführung der Monarchie, das heißt die Einführung des Königtums in Israel. In 1. Samuel 8, wo die Obersten des Volkes kommen und wollen einen König, kommen zu Samuel und sagen, sie wollen jetzt einen König haben, so wie die Heiden auch einen König haben. Ja, und dann wird die Monarchie, das Königtum eingeführt. Und der erste König war dann Saul, ein schlechter König, und nach ihm kommt David. Also Theokratie, Gottes Herrschaft unter Josua und Mose und Monarchie unter Samuel und den Folgenden, also unter dem Propheten Samuel kam dann Saul als König und die folgenden Könige. Und was heißt das? Theokratie heißt, dass jeder direkt unter der Regierung Gottes steht. Also man lebt, man hat die Freiheit, direkt von Gott regiert zu werden. Das war das Besondere zur Zeit Mose und das Besondere zur Zeit Josua, dass Gott hier direkt geherrscht hat. Mose war kein König. Mose war nur ein Mittler, der Gottes Wort vermittelt hat, weitergegeben hat, aber er war nicht ein König. Sondern Gott war der König. Auch unter Josua war es noch so gewesen. Gott war der König. Aber wenn dann Gott nicht mehr persönlich der König ist im Leben der Einzelnen, dann kann es sein, dass eine Zeit lang noch äußerlich Gott zwar der König ist, aber in Wirklichkeit ist Gott nicht der König. Und dann haben wir genau die Situation vom Buch Richter. Die Form war noch vorhanden, aber in der Praxis war Anarchie. Also in der Theorie war Gott König, aber in der Praxis war Gott nicht mehr König. In der Theorie war Theokratie, in der Praxis war Anarchie. Und Anarchie ist auch ein Fremdwort, das bedeutet keine Herrschaft. Gar keine Herrschaft. Jeder tut, was ihm recht dünkt. Die Form bleibt, aber die Kraft fehlt. Und das ist die Situation, die wir vorfinden im Richterbuch. Gott selber wird in der Praxis verworfen als König. Dann wird er wieder, dann merken sie, dass sie nicht können, nicht weiter können, dass sie in große Probleme kommen. Und dann kehren sie wieder um zu Gott und sagen, Gott, doch, doch, Gott, du sollst König sein. Und dann kehren sie wieder weg von Gott und kommen wieder in Probleme. Dann kehren sie wieder um und wir werden dann sehen, wir haben dann einen schrittweisen Verfall im Buch der Richter. Das werden wir noch aufzeigen. Also wenn Gottes übernatürliche Gegenwart und Kraft nicht mehr in meinem Leben Realität ist, dann bleibt nur Schwachheit und in der Praxis bleibt Anarchie. Jeder tut, was ihm recht dünkt. Ja, und dann kam die Monarchie, oder, unter Samuel. 1. Samuel 8 hat dann Samuel von Gott ein Königtum erbeten. Aber die menschliche Monarchie löst die Probleme auch nicht. Denn auch in der Monarchie muss man eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und David war ein König mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und David hat das auch weitergegeben, dass die Menschen eine persönliche Beziehung brauchen zu Gott. Und David steht hier als großes, leuchtendes Beispiel von einem König, wie er sein sollte. Aber Jesus Christus soll unser König sein, der Sohn Davids kam und hat jetzt wirklich eine echte Monarchie aufgerichtet und jetzt soll Jesus Christus unser König sein und jetzt haben wir wieder eine Theokratie, Jesus Christus als König. Also in der Gemeinde Jesu haben wir wieder die Theokratie. Jesus Christus ist König, der Monarch, aber er ist eigentlich Gott, oder? Deshalb haben wir eine Theokratie. Gott ist König im Leben. Und heute ist es genauso, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, er muss ihn ganz persönlich als König annehmen und dann muss er das auch verwirklichen. Das darf nicht so sein, dass nur die Form da ist. Leider, leider ist es so geschehen, Paulus schreibt davon in 2. Timotheus 3, Vers 5, dass im Laufe der Zeit sich das wieder verflüchtigen kann. Das heißt, dass Gott nur äußerlich König ist. Man hat noch die Form von einem gottesfürchtigen Leben, aber die Kraft, die ist nicht mehr da. Und Paulus schreibt von solchen Menschen und die Gemeinde Jesu muss Acht geben, dass das nicht passiert. Von daher ist das Buch Richter so wichtig und das ist dann schon auch die Anwendung für unser Leben. Das Buch Richter zeigt uns die Gefahren auf und zeigt uns, wie wir zu leben haben, wie wir eine praktische, persönliche Theokratie zu leben haben. Ja. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also das Volk Gottes lebte nicht mehr in der Abhängigkeit von dem Herrn. Jeder handelte so, wie es ihm gut dünkte. Das ist interessant. Die Parallelen zur heutigen Situation sind frappierend. Ja, zum heutigen Christenleben, da finden wir das oft, viel Aktivität, viel wird getan, emsig arbeitet man, aber jeder macht, was ihm recht scheint. Ja, ja, ich mache es halt so und ich versuche Gott irgendwie so zu dienen und der andere sagt sich, ja, ich den halt Gott so. Aber Gott ist oft nicht mehr wirklich in der Praxis König, das heißt, man handelt nicht mehr aus dem Gebet heraus, aus dem ganz Persönlichen, was einem Gott von der Schrift her klar gemacht hat, im Gehorsam gegenüber die Schrift und im Gehorsam gegenüber seinen Weisungen, sondern man tut irgendwas, auch heute im Christentum. Von daher ist es so wichtig für uns, dieses Buch. Ja, also Abhängigkeit vom Heiligen Geist ist das Entscheidende. Ja, und es gibt Feinde. In diesem Buch gibt es Feinde und wir wollen uns jetzt am Anfang heute auch noch ein bisschen die Feinde näher unter die Lupe nehmen. Es ist ja gut, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat als Feind. Und gerade deshalb ist ja die Theokratie so wichtig, weil Feinde vorhanden sind. Wenn keine Feinde da wären, kein Problem, ja. Aber wir haben viele Feinde, die... Ja, fangen wir mal im Alten Testament an, im Neuen Testament gibt es dann weiterhin Feinde, aber wir beginnen im Alten Testament und schauen uns, welche Feinde werden hier aufgezählt. Wenn wir das Buch der Richter lesen, merken wir, dass es sich das immer wieder wiederholt, die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen Jahwes und vergaßen Jahwe ihren Gott und sie dienten den Baalim, also den Baalsgötzen, und den Ascherot, das waren auch Götzen, Höhengötzen. Auch schon im Vorwort, in Kapitel 2, Vers 11, steht das auch schon, dass sie zitaten, was böse war in den Augen des Herrn. Dieser Satz wiederholt sich im Richterbuch und das hilft uns, dass wir dann schon, wird uns helfen für die Gliederung, aber ich brauche es jetzt, um die Feinde auszumachen. Kapitel 3, Vers 12 lesen wir das also wieder. Die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und Kapitel 4, Vers 1, und die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und Kapitel 6, Vers 1, und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und Kapitel 10, Vers 6, die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalim und den Astaroth und den Göttern der Syriens und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Kinder Ammon und den Göttern der Philister. Und sie verließen Jahwe und dienten ihm nicht. Und sogar noch einmal in Kapitel 13, und die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Also, wie wir sehen, wiederholt sich das. Und dann heißt es jeweils nachher, nach diesem Vers, dass Gott sie dahin gegeben hat in die Feinde. Ja? Sie haben also den Götzen gedient und dann kam die Hingabe Gottes. Er hat gesagt, gut, dann lasse ich euch rennen und dann müsst ihr den Feinden dienen. Und diese Feinde wollen wir uns jetzt anschauen. Also hier haben wir nochmals diese Verse und jetzt kommen hier die Feinde dazwischen. Ja. In Kapitel 3, Vers 7, da ab diesem Vers wird dann beschrieben, Israel kam in die Hand Arams oder eigentlich Arams der zwei Flüsse. Das sind die Mesopotamier. Die Aramäer zwischen den zwei Flüssen Euphrat und Tigris. Das Land heißt Mesopotamien, das Zwischenstromland. Und dort waren die Feinde, die Mesopotamier. Interessant sind diese Feinde dort, die Aramäer, die, das war die Heimat Abrahams, oder? Dort kommt Abraham her. Die hatten eine große, in Ur, in Chaldea gab es, also in Mesopotamien, in Ur, gab es eine große Bibliothek. Man hat das gefunden, hat das ausgegraben. Und diese Leute dort vergötterten den Regen und vergötterten ihre eigene Triebe und vergötterten die Fruchtbarkeit. Und ein Fruchtbarkeitsgott, der hieß Baal. Und dieses Volk brachte also Gott als ersten Feind. Der zweite Feind dann waren die Moabiter, in Kapitel 3, Vers 12, die Söhne Israels taten wieder, was böse war, und Gott gab sie dahin in die Hände der Moabiter. Die Moabiter, das sind auch ganz besondere Feinde, sie sind die Frucht von Inzucht gewesen. Die Moabiter, wisst ihr, woher die kommen? Wer war der Vater Moabs? Lot. Durch Inzucht entstanden, von seinen eigenen Töchtern. Und die Moabiter waren auch wirklich von dieser Art. Unzüchtig, genusssüchtig, hochmütig. Ein Bild für die Lust des Fleisches, diese Moabiter. Wir kommen noch auf sie zurück. Die nächsten waren die Kanaaniter in Kapitel 4, Vers 1. Die Kinder Israels wurden dann, also taten wieder, was böse war, und wurden dahingegeben in die Hände der Kanaaniter. Die Kanaaniter waren eigentlich Händler. Ja, das Wort Kanaaniter kommt von Händler. Sie waren sehr egoistische Leute, unabhängig von Gott. Und sie waren aber sehr klug, die Kanaaniter. Das heißt, das waren die Wissenschaftlichen unter all den Feinden Israels. Hochwissenschaftlich, hoch ausgebildet. Ja. Das Denken war für sie wichtig. Sie stehen für das Denken des Fleisches. Da kommen wir dann auch noch wieder zurück. Die Kanaaniter. Das Denken des Fleisches. Die nächsten sind die Midianiter in Kapitel 6, Vers 1. Oder auch Ismaeliter heißen sie. Sie sind mit denen verwandt irgendwie. Ismael war ein Wildesel. Wild. Ja. Kapitel 1. Mose 16, Vers 12 ist davon die Rede. Seine Hand gegen alle und aller Hand gegen ihn. Wild und habsüchtig waren diese Leute, ja. Haben die armen Israeliten alles weggenommen, ja, haben ihnen nichts mehr zu essen lassen, nichts zum Essen übrig gelassen. Dann in Kapitel 10, Vers 6, die fünften Feinde waren die Ammoniter, die waren die Geschwister der Moabiter. Oder? Denn Ammon und Moab waren Brüder, die waren beide durch Inzucht entstanden von den Töchtern Lots. Die Ammoniter, die wohnten jenseits des Jordans, also im Ostjordanland. Und die Ammoniter waren streitsüchtige Leute. Die letzten waren dann die Philister, Kapitel 13. Die Söhne Israels taten wieder, was böse war, und Gott gab sie in die Hand der Philister. Und die Philister waren hartnäckige Feinde. Von ihnen werden wir sehen, dass im Buch Richter steht nicht, dass Gott die Israeliten befreit hat von den Philistern. Nein. Die Philisterherrschaft blieb. Wie lange blieb die Philisterherrschaft? Wer hat die Philister besiegt? Bitte? David, oder? Da wurden die Philister besiegt. Aber die ganze Zeit, von dem Buch Richter, von Simson an, bis David, waren die Philister die Herren im Lande. Die Philister heißen die Unbeschnittenen. Die heißen so in der Bibel, die Unbeschnittenen. Natürlich waren andere Völker auch unbeschnitten, aber die Philister, die werden so genannt. Ja. Was heißt unbeschnitten? Nun, die vertrauen auf das Fleisch, auf das eigene Fleisch. Die Beschneidung, die stand ja da symbolhaft für das Abschneiden des Fleisches. Ja. Das Fleisch ist die eigene Kraft, die eigene Weisheit, die eigene Religion. Ja. Und diese Philister waren sehr religiöse Leute. Wir sind wirklich ein Bild für die fleischliche eigene Religion des Menschen. Die haben vertraut auf ihre großen Leute. Ja? Die haben ja große Exemplare gehabt von Menschen. Und auch auf ihre Weisheit haben sie vertraut. Und deshalb war ihnen der Simson so ein Problem, oder? Woher hat der die Kraft? Und woher hat der die Weisheit? Simson hatte zwei Geheimnisse, oder? Er hat ein Rätsel gestellt und hat gesagt, ich sage es euch nicht, aber ihr müsst es herausfinden. Ja? Und das andere, das ist ein Rätsel, und sie haben dann versucht, das Geheimnis herauszufinden. Und das zweite war die Kraft. Woher ist die Kraft? Ich sage es euch nicht, ihr müsst es herausfinden. Ja? Das hat die Philister geärgert an dem Simson. Also das sind die Feinde. Wenn wir sie also noch einmal ein bisschen definieren wollen, die Feinde, die Aramäer oder Mesopotamier, da habe ich gesagt, die hatten ja, die waren sehr stark in weltlichen Dingen, ja, Fruchtbarkeit und Bibliothek und Götzendienst, also das erste Gebot, ein ganz klarer Verstoß gegen das erste Gebot. Und sie stehen irgendwie für die Welt. Sie symbolisieren irgendwie die Welt, ja, die triebhafte Welt, die nach ihren eigenen Lüsten lebt, oder die Weltlichkeit. Und Moab, das war der, der durch Inzucht entstanden ist, der steht für die Genusssucht und für die Lust des Fleisches. Denken wir an den fetten Eglon, oder? Der Moabiterkönig Eglon. Wohin bekommt er den Dolch? Wo kommt der Dolch hin? Dorthin, wo er hingehört beim Eglon, oder? Wir lachen, aber wir haben auch die Probleme, oder? Wir haben die gleichen Feinde. Kanaaniter, die mit dem verdorbenen Denken des Fleisches, die hochwissenschaftlichen Händler, aber unabhängig von Gott, die hatten eiserne Wagen damals. Oh, die waren weit voraus den Israeliten. Hohe Erfindungen, große Erfindungen, die Kanaaniter. Dann die Midianiter stehen für die Wildheit, die Habsucht, haben wir schon gesagt. Und die Ammoniter stehen für die Streitsucht, für den Hochmut. Und die Philister für das religiöse Fleisch, die Unbeschnittenen, die auf die eigene Kraft und Weisheit vertrauen. Es ist ja schon interessant, oder? Wenn wir diese Feinde anschauen, die ersten Feinde waren die Aramäer, das Land, wo Abraham ausgezogen war. Aus der Welt war er rausgezogen, in das Land der Verheißung. Und jetzt sind die Israeliten, sind anderen Göttern nachgegangen und haben gegen das erste Gebot verstoßen. Und dann hat Gott sie unter genau dieses Volk geschickt oder genau diese Feinde geschickt, die da so stark waren in der Übertretung des ersten Gebotes und die Weltlichkeit symbolisierten. Und die Moabiter, nun, die Moabiter kamen, wir werden das noch lesen in Kapitel 3, die kamen und haben Jericho eingenommen. Zuerst war Josua da, und was war die erste Tat, was Josua gemacht hat? Jericho wird eingenommen, oder? Der große Sieg, Jericho ist zerstört worden, ja? Und dann kommt der Moabiter zurück und er kommt in die Palmenstadt mit Jericho, und richtet dort wieder eine Regierung auf in Jericho. Also Josua hat gesiegt. Die Moabiter kommen zurück und holen sich's wieder. Die Kanaaniter unterdrückten Israel mit Gewalt, so wie der Pharao das in Ägypten getan hatte damals, vor vielen Jahren. Und die Midianiter, die kommen in das Land, wo Milch und Honig fließt, und nehmen die Israeliten die Milch und den Honig weg und den Weizen und die Gerste und alles. Und das Land von Milch und Honig ist kein Land mehr von Milch und Honig. Und die Ammoniter, die wollten den Israeliten das Erbe streitig machen, oder? Sie kommen und sagen, das ist unser Erbland. Und die Israeliten haben gesagt, nein, das ist unser Erbland. Da geht es um das Erbe, oder? Wem gehört das Land? Und da gab es eine lange Diskussion dann mit Jephtha. Da kommen wir noch zurück. Und die Philister, die Unbeschnittenen, werden Herr über die Beschnittenen unter den Philistern. Und selbst der Simson schafft es nicht, Israel zu befreien von den Philistern. Also ich habe mir das mal so aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das so sagen kann, aber die Triebhaftigkeit der weltlichen Aramäer waren das Erste. Der Bauch der genusssüchtigen Moabiter war der zweite Feind. Das verdrehte Hirn der hochentwickelten Kanaaniter war der dritte Feind. Und die Nahrungsentzugstechnik oder Aushungerungstaktik der habsüchtigen Midianiter war der vierte Feind. Die Streitsucht der hochmütigen Ammoniter war das vierte. Und das religiöse Fleisch der unbeschnittenen Philister war das fünfte. Und religiöse Fleisch war das sechste. Also wir haben hier sechs Feinde Israels. Und ihnen gegenüber steht dann jeweils ein Mann Gottes, der genau dort, wo diese Feinde waren, genau dort hat er hineingeschlagen, oder? Der erste Richter, der uns beschrieben wird, der stand auf gegen die Triebhaftigkeit der weltlichen Aramäer. Das war der Othniel. Was war besonders bei Othniel? Seine Frau. Die Frauen sind aufgebrochen. Jungen Frauen, älteren Frauen. Seine Frau war wichtig, seine Ehe war ganz besonders, wir werden das sehen. Im Gegensatz zu den triebhaften Aramäern und im Gegensatz zu dem Volk, das leider in die Hurerei gefallen ist und mit den Götzen gehurt hat. Othniel wird erweckt gegen die Aramäer. Und gegen die Moabiter? Ja, da gibt es den Ehud, oder? Ehud kam mit dem Dolch. Gegen den Bauch der Moabiter. Und bei den Kanaanitern, der dritte, wie war das? Da kamen die Kanaaniter, die gescheiten Kanaaniter, und da war der Feldherr Sisera, oder? Und was geschah mit dem Sisera? Eine Frau hat was gemacht, wieder. Was hat sie ihm zertrümmert? Das Denken. Die hat ihm das ausgetrieben. Ja. Mit einem Nagel, großen Nagel, Zeltpflock. Das verdrehte Hirn der Kanaaniter. Und bei den Midianitern, was war da? Die hatten mit der Aushungerungstaktik, waren sie sehr weise, sehr clever. Aber Gideon hat was Besseres gemacht. Was hat er gemacht, als die Midianiter kamen? Hat ihn versteckt. Im Versteck hat er was gemacht? Weizen gedroschen. Er hat gewusst, wenn die uns aushungern wollen, das Wichtigste ist, dass wir genug Nahrung haben. Und dann müssen wir halt in der Kälte, in der Grube, müssen wir halt den Weizen ausdreschen. Ja. Herr Gideon, gegen die Midianiter. Und da gab es dann ein Traum. Gideon muss ja gegen die Feinde, gegen die Midianiter kämpfen. Und er ist schon ein bisschen verzagt. Und dann geht er runter und sie schleichen sich da runter ins Lager der Midianiter. Und da hat ein Midianiter zum anderen Midianiter geredet und sie haben erzählt, der eine erzählt ihm den Traum vom anderen. Und wovon haben sie geträumt? Von einem riesengroßen Brot. Brot. Und das wälzt alle Midianiter zusammen. Es geht um Nahrung. Gegen die Aushungerungstaktik der Midianiter kommt ein großes Brot. Ja. Und dann bei den Ammonitern, streitsüchtigen Ammonitern, da hatten wir Jephtha, der mit seiner Diplomatie gearbeitet hat und dann die haben sie aber nicht annehmen wollen und dann hat er gegen sie gekämpft. Jephtha war gut mit dem Mund. Ja. Allerdings, die Stärke des Mundes kann auch die eigene Schwäche sein. Man muss schon aufpassen mit dem Mund, dass man sich nicht vorschnell auch ein Gelübde ablegt, das einem dann wieder leid tut. Und bei den Philistern gegen das religiöse Fleisch, ja, da war ein anderer Mann, da war dieser Simson. Er war stark, aber gleichzeitig war er leider sehr, sehr schwach. Und er hat die Philister nicht besiegt. Da braucht man ja einen besseren als einen Simson. Da braucht man schon einen David, der mit Gott kämpft und der von Gott der auf Gott vertraut. Ja, das sind die Feinde. Jetzt schauen wir uns die Richter an. Die Richter, was waren das für Leute? Die hatten eine Aufgabe, die Richter. Sie waren keine Könige, sie waren teils militärisch begabte Leiter, aber nicht nur militärisch, auch so geistlich. Denken wir an Samuel, war wohl der geistlichste von allen Richtern, Richter Samuel. Der kommt ja erst nach dem Richterbuch, aber er war auch ein Richter. Sie waren Führer. Im Buch der Richter waren sie allesamt Führer im Krieg gegen den Feind, militärische Führer, also begabte Leiter, und vor Gott hat sie besonders begabt, charismatisch also, im richtigen Sinn des Wortes, ja, charismatisch, von Gott begabte Leiter, Führer im Krieg. Da war sogar eine Frau dabei, die Deborah, Kapitel 4. Aber wenn die Männer fehlen, dann muss Gott sich die Frauen holen. Und dann, sie waren dann auch noch Lehrer in der Kunst der Kriegsführung. Sie sollten das Volk den Krieg lehren. Sie sollen sie führen, wie man Krieg führt, in der richtigen Art und Weise. Das werden wir auch noch sehen im Buch der Richter dann. Wir haben ja 12 Richter im Richterbuch. Und was interessant ist, was uns auffällt, wenn wir das Richterbuch lesen werden, wir haben einige Richter, die sind sehr ausführlich beschrieben, und dann haben wir einige Richter, die sind ganz so nebenbei in einem Satz erwähnt. Ich nenne sie jetzt die großen Richter und die kleinen Richter. Aber man kann nicht unbedingt sagen, sie sind groß, aber die Seiten, die Anzahl der Wörter, die verwendet wird, ist groß, ja, im Richterbuch. Othniel, Ehud, Deborah, Gideon und Jephthah und Simson sind die Großen, das heißt die ausführlich beschrieben werden. Und nach diesen 6 Richtern wird auch das Richterbuch dann eingeteilt. Das werden wir dann gleich sehen. Also es waren 6 große Richter, und dazwischen drin, also zum Beispiel zwischen dem Ehud und der Deborah, wird ganz in einem Vers der Shamgar erwähnt. Oder zwischen dem Gideon und Jephthah wird in ein paar Versen der Tola und der Jair erwähnt. Und dann zwischen Jephthah und Simson wird in ein paar Versen der Ibzan, der Elon und der Abdon erwähnt. Also 6 von den Richtern, die nur ganz kurz berichtet werden. Das heißt nicht, dass sie nur kurz lebten und kurz regierten. Einige regierten sehr lange davon. Aber sie werden nicht näher betrachtet. Das heißt, wenn wir das Richterbuch betrachten, wollen wir uns natürlich auf die konzentrieren, die jetzt über die viel geschrieben steht. Und das ganze Buch der Richter wird auch nach diesen 6 Richtern eingeteilt. Also Shamgar, Tola und Jair, Ibzan, Elon und Abdon sind die kleinen, die unbedeutenderen, jedenfalls die nicht führlich beschriebenen. Ob sie unbedeutend sind, kann man nicht sagen. Gut, und dann haben wir dann haben wir noch 2 Richter, also zuerst 6 militärisch große, ausführlich beschriebene, 6 kleine. Und dann haben wir 2 spätere Richter, die aber nicht im Richterbuch vorkommen, aber im nächsten Buch, im ersten Buch Samuel, das waren dann die geistlichen Führer. Da war der Eli als Priester, der war gleichzeitig ein Richter, der war allerdings nicht ein gutes Vorbild, jedenfalls nicht in allem. Und dann war Samuel, der war ein Richter und ein Priester und Prophet, und er war ein gutes Vorbild. Also wir haben dann insgesamt 14 Richter, nicht nur 12. 14, und nachher kamen ja die Könige. Ja, also hier nochmal, habt ihr das alle? Die 12? Ja, bitte. Nein, das war auch der Richter. Bei Deborah liest man das, Deborah Kapitel 4, Richter Kapitel 4, Vers, die ersten Verse, da heißt es, da kamen die Leute zu ihr, um sich recht sprechen zu lassen. Also wenn sie Fragen hatten, richterliche Sachen, Angelegenheiten, kamen sie zu Deborah. Und bei anderen heißt es nur, der richtete Israel, und das ist hier auch gemeint im Rechtswesen. Also der Richter war einerseits militärischer Führer, aber war aber auch ein Rechtsprecher. Ja, danke für den Hinweis auch. Gut, dann weiter. Jetzt schauen wir uns die sechs ausführlichen Richter ein bisschen an. Hier sind die Namen. Nun, die Namen haben ja immer Bedeutung. Und Gott nennt uns, kennt uns mit Namen, und unsere Namen sind bedeutend. Und biblische Namen sind auf alle Fälle bedeutend. Ja? Othniel, meine Stärke ist Gott oder ist in Gott. Othniel, El, das Wort El steckt drinnen, Gott, Elohim, oder? Othni, meine Stärke, ist in Gott. Ehud, da steckt das Wort Juda drinnen, Jehuda. Ehud ist der Lobende, der Bekennende, der Gott Lob bekennt, oder auch der Tatkräftige. Ehud. Deborah, die Fleißige, die Biene. Die war auch fleißig, die Biene. Und Gideon, der Umhauer, das passt sehr gut, oder? Der hat nämlich die Götzenbilder umgehauen. Jephthah, der heißt eigentlich Jiftach, deshalb schreibe ich ihn mit einem H zum Schluss. Ja? Jiftach heißt er im Hebräischen. Der Öffner, der auftut, von Patach, öffnen. Eröffnet. Simson, der Sonnengleiche, das heißt so stark wie die Sonne, der Glänzende oder der Starke. Diese sechs Richter sind also die ausführlichen. Wenn ich zu schnell bin, einfach sagen, wenn die Folie zu schnell vorbeigeht, einfach melden bitte, dann gehe ich wieder zurück, nur dass klar ist. Diese einige Richter werden im Neuen Testament erwähnt, also die Erwähnung der Richter im Neuen Testament ist hier das nächste. Welche Richter werden erwähnt? Nun, in Hebräer Kapitel 11 lesen wir von ein paar Richtern, die erwähnt werden, und das ist auch interessant für uns. Hebräer 11, Vers 31. Was sage ich noch? Denn die Zeit würde mir nicht reichen beim Erzählen von Gideon, Barak und Simson und Jephthah. Also Barak war zwar kein Richter, aber er war ein Heerführer zur Zeit Deborahs, der Richterin Deborahs. Aber Gideon, Simson und Jephthah, von diesen sechs werden also drei genannt, und für Deborah steht Barak, dann haben wir vier von den sechs ausführlichen Richtern. Die werden genannt. Das ist schon interessant. Ja. Ich habe mir mal überlegt, welches Buch der Bibel ist eigentlich ermutigender für den Christen? Das Buch Josua oder das Buch Richter? Das Buch Josua ist das Buch des Sieges, oder? Und das Buch Richter ist das Buch der Niederlagen. Aber mich hat das Buch der Niederlagen viel mehr ermutigt als das Buch des Siegers. Wenn man sich Josua ansieht, dann denkt man, also mit dem kann ich mich nicht vergleichen, oder? Der zieht von Sieg zu Sieg. Aber mit dem Buch der Richter, wenn man sich die einzelnen Richter ansieht, dann kann man sich schon eher vergleichen. Da sieht man nämlich die großen Mängel und Fehler. Und interessant ist, dass Gott diese Richter erwähnt unter den Glaubenshelden oder unter den Glaubensbeispielen, die er dort aufführt. Und das waren nicht, die waren aber gar nicht so heldenhaft in allen Dingen, oder? Gideon, ja, da sagt Gott ihm schon, du bist ein streitbarer Held oder ein kräftiger Held, aber Gideon hatte große Fehler, oder? Hat am Ende seines Lebens die Basis für neuen Götzendienst gelegt, Einerseits hatte die Israeliten befreit vom Götzendienst und am Ende seines Lebens legte er den Grundstein für den weiteren Götzendienst, indem er dieses Ephod aufrichtet. Das war ein Stück aus Gold, das er von den Feinden sich geben hat lassen. Und daraus mit dem hat dann Israel wieder Götzenkult getrieben. Also Gideon, ein Sieger einerseits, aber dann wieder gleichzeitig ein Versager in anderen Punkten. Aber er wird dennoch erwähnt. Barak, der Feigling, der gesagt hat, ohne die Frau ziehe ich nicht aus. Ja? Ohne Deborah ziehe ich nicht in den Krieg. Der wird aber hier erwähnt. Als Glaubensheld, durch den Gott etwas tun konnte. Und Simson, da fragt man sich überhaupt, wie kommt denn der Simson überhaupt in Hebräer 11 hinein? Ja? Aber da denke ich mir das Ende, Simsons Ende, was war eine große Glaubenstat und Gott hat sich gesagt, das muss ich mir merken, das muss ich mir notieren. Und den hat er sich dann auch notiert und lässt ihn hier nochmal erwähnen im Hebräer Kapitel 11. Und Jephtha, der gegen die eigenen Brüder gekämpft hat, zuerst gegen den Feind, aber dann gegen die Brüder, auch er wird erwähnt. Aber wisst ihr, das ist für mich sehr ermutigend. Ja. Gerade wenn man diesen Simson nimmt, ein Mann, der hat lauter geistliche Feuerwerke, wo nichts dahinter ist, aber am Schluss seines Lebens tötet er 3000 Philister. Ein großer Sieg über die Philister. Zwar nicht schlagend, dass die Philister für immer besiegt waren, aber immerhin, es war ein Teilsieg über die Philister. Und so einen Gott brauche ich, der meine dunklen Seiten übergeht, aber die Glaubenstaten sich notiert. Das ist ein Gott, den wir brauchen. Das ist ein Gott, das ist ein ermutigender Gott. Wenn ich mein Leben betrachte, dann sehe ich die vielen Dinge, wo ich versagt habe. Ein paar Dinge hat der Herr Gnade geschenkt, oder? Und eines Tages sagt der Herr, komm, wir übergehen die dunklen Tage. Aber da hat der Herr Jesus was tun können. Und das wird herausgestellt. Das ist wirklich ermutigend. Wenn er jetzt gerade den Bericht unseres Lebens schreibt, dann wollen wir beten, dass er gnädig ist und auch die dunklen Tage und dunklen Dinge vergisst oder übersieht, aber sich die anderen Dinge unterstreicht und notiert. Wenn wir Buße tun, dann vergibt der Herr und er vergisst, er bringt diese Sachen nicht mehr hervor. Und Simson hat Buße getan. Ja. Das ist ein wunderbarer Gott. Er sucht mit der Lupe, ob er irgendein Körnchen Glauben findet. Und wenn er eins gefunden hat, dann vergrößert er es. Dann streicht es heraus. Dann hilft er uns auch weiter. Also, das ist nur nebenbei. Wer ist der eigentliche Held des Richterbuches? Der Held ist nicht Gideon, der Held ist nicht Othniel und der Held ist schon gar nicht Simson. Der Held ist Yahweh. Yahweh, er schreibt Geschichte. History, sagt man das auf Englisch. History is his story. Geschichte ist seine Geschichte. Geschichtsschreibung ist seine Geschichte, oder? Historie ist seine Geschichte. Es geht um Gottes Geschichte. Obwohl Richterbuch so ein düsteres Buch ist, aber der Herr kommt heraus, kommt stark zum Tragen. Ja. Und es ist der Herr, der die Israeliten in die Hand der Feinde gibt und es ist der Herr, der sie befreit. Ja, es kann sein, dass wir kalt werden in unserem Leben, im geistlichen Leben, dass wir dann irgendwas abkühlen, unsere Liebe abkühlt zum Herrn. Was macht der Herr dann? Er bringt uns Schwierigkeiten. Und dann kommen wir in solche Not und schreien wieder zum Herrn. Und dann erleben wir wieder die Gnade Gottes, oder? Wenn wir Buße tun, dann kommt der Herr wieder zum Zug. Und das ist hier im Richterbuch auch so stark, kommt so stark zum Ausdruck. Gott, so möge uns dieses Buch immer wieder in Erinnerung rufen, wenn unsere Liebe zum Herrn abkühlt und wenn wir dann Probleme bekommen, oder? Feinde, die uns überwältigen und die uns versklaven. Dann soll er wieder dann wollen wir zu ihm rufen und dann werden wir ihn auch wieder ihn erleben. Das nächste ist dann die Chronologie. Das heißt, wie müssen wir jetzt die zeitliche Abfolge verstehen? Ich habe dann noch eine Folie, die gebe ich euch, ein Blatt, ein Kopierblatt, das gebe ich nach der nächsten Pause, oder in dem Fall heute Nachmittag, gebe ich das noch aus, wo wir einen Überblick haben über die Chronologie des Richterbuches. Für uns ist mal wichtig, dass wir schauen, wir haben immer so Zeiten von Ruhe und Zeiten von Unterdrückung, oder zuerst Unterdrückung und dann Ruhe. Ja? Zum Beispiel Othniel, ja? da sehen wir 8 Jahre Unterdrückung und 40 Jahre Ruhe. Und der zweite dann, Ehud und Shamgar, 18 Jahre Unterdrückung, 80 Jahre Ruhe. Dann Deborah und Barak bei den Kanaanitern, 20 Jahre Unterdrückung, 40 Jahre Ruhe. Gideon, 7 Jahre Unterdrückung, 40 Jahre Ruhe. Tola und Jair haben wir 45 Jahre Ruhe. Und dann haben wir Jephtha, 18 Jahre Unterdrückung. Und er selber regiert dann noch 31 Jahre. Und dann haben wir Simson, 40 Jahre Unterdrückung. Allerdings nicht Ruhe. Das heißt, nur 20 Jahre richtete, 20 Jahre hat Simson die Israeliten gerichtet, aber keine Ruhe, keine Ruhe. Zur Simsons Zeit gab es keine Ruhe. Aber wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf eine Summe von insgesamt 410 Jahre, und das geht nicht, das ist zu viel. Da muss man erkennen, dass einige Jahre sich überschneiden. Die Simsons Jahre und Simsons 20 Richterjahre und die 40 Jahre der Philister, das überschneidet sich sowieso. Denn die Philister waren ja die ganze Zeit da, während der Simson die 20 Jahre richtete. Das heißt also, hier haben wir ganz sicher eine Überschneidung. Ja? Und auch bei den anderen werden wir gewisse Überschneidungen haben. Zum Beispiel Shamgar war wahrscheinlich zeitgleich mit Ehud. Ja? Das heißt, auch da haben wir eine Überschneidung. Und Abimelech, der Tyrann, regierte 3 Jahre, aber in der Zwischenzeit waren Tola und Jair schon Richter in einem anderen Gebiet von Israel. Der Richter war nämlich nicht immer Richter in dem ganzen Gebiet, in allen 12-Stämme-Gebiet, ja? Sondern diese Richter waren begrenzt. Ja? Gideon war zum Beispiel Richter in Manasse und Ephraim, bitte. Ja, das ist kein Problem. Ja, wobei die 410 ganz sicher 390 waren. Wenn man schon gar keine Überschneidungen annimmt, muss man wenigstens diese 20 Jahre Überschneidung annehmen. Und wenn man dann vielleicht noch, dann muss man Acht geben, dass die Zeit von Samuel war ja nicht nur 40 Jahre. Wir haben ja Eli und Samuel zusammen, die richteten Israel, bis sie alt waren. Das heißt, wir haben dann noch eine gewisse Zeit, vielleicht 80 Jahre oder mehr, ja, die da noch dazukommt. Also von daher, da ergibt sich die Schwierigkeit, verstehst du? Weil ja Eli, nach Simson, ja, haben wir immer noch Eli. Und nach Eli haben wir immer noch Samuel. Und Samuel war jung, als er zu Eli kam, und er war alt, als er abgetreten ist. Also da gehen einige Jahre noch verlaufen hier, und das sind wahrscheinlich mehr als 40 Jahre, was den Samuel betrifft. Ich will nur sagen, auch wenn jetzt von 40 Jahren die Rede ist, ja, bei Samuel, aber er war ja schon als kleiner Junge bei Eli. Also jedenfalls, in der Zeit war er auch Eli Richter. Also jedenfalls waren es ganz sicher 80 Jahre, wenn wir Eli und Samuel zusammennehmen, ja, haben wir auf alle Fälle 80 Jahre. Und jetzt, wenn wir jetzt zu den 390 die 80 dazu zählen, dann haben wir 470. Aber dann nehme ich an, dass noch sonst irgendwo 20 Jahre Überschneidungen waren und dann kommen wir etwa auf die 450, oder? Also von daher, ein paar Überschneidungen müssen wir annehmen. Es nur so viel. Ja, aber ich gebe euch gerne dann noch dieses Blatt, da ist es auch ein bisschen schön, da ist es ein bisschen aufgezeichnet, diese Chronologie. Ich habe das Blatt im Moment noch nicht hier. Gut, dann zum Schluss noch die Entstehungszeit und die Verfasserschaft, also die Zeit der Abfassung und der Verfasser selber. Wann wurde dieses Buch geschrieben? Nun, zu einem Zeitpunkt, als die Lade Gottes noch in Silo war, das steht in Richter 18, Vers 31, die Lade Gottes war noch in Silo, also die war noch nicht in Jerusalem. Die Lade Gottes wurde ja durch David überführt nach Jerusalem, oder? Also wurde das Richterbuch entstand also vor Davids Überführung der Lade zu der Zeit. Und in Kapitel 1, Vers 21, Jerusalem war noch von den Jebusitern bewohnt. Kapitel 1, Vers 21, dort lesen wir. Die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht. Und die Jebusiter haben bei den Söhnen Benjamins in Jerusalem gewohnt, bis auf diesen Tag, also bis auf zur Zeit des Schreibers. In der Zeit, als der Schreiber schrieb, waren die Jebusiter immer noch in Jerusalem. Und wir wissen ja, dass die Jebusiter erst durch David aus Jerusalem vertrieben wurden. Das heißt also, wir können annehmen, dass das Buch nicht in den späteren Jahren Davids geschrieben wurde, sondern entweder in den frühen Jahren Davids oder sogar noch vor David überhaupt, bevor David überhaupt König war, dann in der Zeit Samuels. Und die Juden glauben, dass Samuel das Buch geschrieben hat. Also im jüdischen Talmud, das ist eine Erklärung der Bibel auf jüdische Art und Weise, ja. In dem jüdischen Talmud steht, in der Baba Batra, dass der Samuel der Verfasser des Richterbuches ist. Und das ist gut möglich. Soweit. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Wann ist um 12 Uhr ist Mittagessen? Habt ihr noch ein bisschen Kraft oder ist es schon das Limit erreicht? Noch nicht. Machen wir noch ein bisschen. Es ist nicht schwierig, weil wir brauchen nur noch die Gliederung ein bisschen betrachten.